2009 wurde WhatsApp ja gebaut, 2014 für 19 Milliarden Dollar dann von Facebook geschluckt und damals wurde ja bekräftigt, Facebooks Datenverkauf wird keine Auswirkungen auf die Facebooks Verkauf wird keine Auswirkungen auf die Sicherheit der User-Daten haben. Jetzt ist meine Frage an dich, was passiert da am Samstag, dass WhatsApp datenschutzrechtlich für uns alle nochmal ein bisschen schlimmer macht?
Also WhatsApp gehört ja eben, wie gesagt, auch seit 2014 zu Facebook und soll natürlich auch ein bisschen zur Monetarisierung beitragen. Und Facebook hat das eben schon angekündigt, dass es mehr verzahnt wird, dass eben Dienste von Facebook wie Instagram das mehr auch abgleichen. Das heißt, das, was man in WhatsApp vielleicht auch tut, dann mit dem Facebook-Account vielleicht verknüpft werden kann. Und die Änderungen werden vielleicht für die Europäische Union gar nicht so gravierend, aber für den Rest der Welt kann das durchaus auch Folgen haben.
Was bedeutet das konkret? Ich habe gelesen, man kann jetzt keinen Widerspruch mehr einlegen, wenn das WhatsApp bzw. Facebook User-Daten verkauft. Ist das korrekt?
Also Facebook sagt natürlich, dass sie das erstmal an ihre eigenen Unternehmen weiterreichen können, die Daten. Und zwar nicht irgendwelche Inhaltsdaten wie unsere Texte, die wir schreiben, sondern vor allem die Metadaten. Das heißt, wann, wo, wie lange, mit welchem Gerät ich zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten schicke. Und das wird zur statistischen Auswertung genutzt. So direkt verkaufen an andere Unternehmen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, auch aufgrund der, sag ich mal, vielleicht Rechtslage, die WhatsApp und Facebook unterliegen. Im europäischen Bereich ist es eben noch schwieriger, da solche Daten zu verwerten. Dafür gibt es ja eben die Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 angewendet wird. Aber grundsätzlich ist eben die Verbindung auch von WhatsApp mit dem Facebook-Konto oder eben, selbst wenn man kein Facebook-Konto hat, kann das ja durchaus sein, dass da Daten liegen, wenn man Facebook-Seiten auch öffnet. Auf jeden Fall diese Vermischung von den Profilen ist halt sehr kritisch zu betrachten.
Und was ist jetzt, kannst du es nochmal auf den Punkt bringen mit dieser Aktualisierung am 15. Mai, was ist darin genau das Problem? Also warum wäre es jetzt ein Zeitpunkt zu sagen, gerade jetzt sollten wir WhatsApp nicht mehr benutzen?
Also Facebook hat schon Anfang des Jahres gesagt, dass die Nutzungsbedingungen verändert werden. Die werden angepasst. Da gibt es natürlich ganz tolle Begründungen dazu. Man kann sich das auch alles durchlesen, ist aber sehr schwer zu verstehen. Ein Punkt ist es eben, dass sie das die Dienste eben kombinieren wollen und für uns Anwender heißt das aber eben, dass wir dann zustimmen müssen. Wir können eigentlich nicht mehr ablehnen. Also wenn wir sagen, ich finde es jetzt nicht, dann kann ich den Dienst auch nicht nutzen. In den letzten Tagen hat sich da einiges auch bewegt, dass WhatsApp sogar noch, also Facebook dann sagt, wir warten doch noch ein paar Tage länger. Das wurde ja schon mal im Januar auch verschoben. Durch den Protest jetzt soll das wohl gar nicht direkt am 15. Mai passieren, sondern sogar vielleicht noch etwas später. Da ist sozusagen noch ein bisschen Bewegung im Spiel. Es kann also auch nochmal sein, dass sich das nochmal verschiebt. Aber grundsätzlich wird WhatsApp oder eben dann Facebook das irgendwie durchsetzen. Das heißt, wir müssen dann am Ende auch auf Zustimmen drücken oder wir können dann WhatsApp nicht mehr nutzen.
Auf jeden Fall gehen einige Daten weg. Das kann zumindest der Fall sein. Ich habe dich, glaube ich, am Anfang auch nicht ganz richtig anmoderiert. Deswegen wollte ich jetzt nochmal kurz fragen, kannst du nochmal klarstellen, du bist vom Verein, aber ihr betreibt ja auch noch zwei andere Sachen.
Genau.
Kannst du das noch mal kurz erklären?
Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt. Wir haben uns 2013 gegründet, auch mit dem Ziel, in Erfurt eine Plattform oder einen Treffpunkt zu entwickeln. Und das ist der Hackspace Byte-Speicher. Den gibt es auch seit 2013, wo wir uns eben, also so IT-Experten, Interessierte, aber eben auch Neugierige und Menschen, die einfach viel mehr erfahren möchten über zum Beispiel IT-Sicherheit und Datenschutz. Dort haben wir uns natürlich, bis sag ich mal, vor der Pandemie häufig getroffen, einmal die Woche und auch Veranstaltungen und Workshops durchgeführt, eben auch mal zum Beispiel zu Open Source Software und so weiter. Nebenbei betreiben wir auch den Makerspace in der Bahnhofstraße, das ist dann eine freie gemeinschaftliche Werkstatt.
Also eine Werkstatt, wo man auch an anderen Sachen als an Daten zum Beispiel oder an Netzwerken basteln kann.
Genau, ganz handwerklich mit Holz und Metall und auch mit Elektronik. Also es verbindet uns ganz viele Themen und eben, aber die Informationstechnik ist ja doch überall drin. Also ob man nun irgendwie ein Smartphone in der Hand hat oder irgendeine Maschine oder einen elektrischen Türöffner und so weiter. Also man kommt um die Informationstechnik und IT-Sicherheit einfach nicht mehr drumherum.
Wir machen jetzt nochmal einen Schwung zur Sache. Ich habe immer so das Gefühl, Telegram, dieser andere Messenger-Dienst, wurde ja so lange Zeit als die bessere Alternative zu WhatsApp gesehen. Also da hieß es, oder da hatte ich zumindest den Eindruck, meine Daten sind sicherer, da stehen die Server an einem guten Ort, wo ich auch irgendwie mit leben kann. Aber es ist gar nicht so. Habe ich den Eindruck jetzt richtig, dass Telegram gar nicht so viel besser ist als WhatsApp?
Also es gibt, wenn man nach den Alternativen von WhatsApp sucht, gibt es natürlich drei prominente Beispiele. Telegram ist so mit das prominenteste nach WhatsApp, hat aber jetzt auch gar nicht so viele Nutzer. Ich glaube, im Moment 500 Millionen habe ich so rausgefunden, weltweit natürlich. Dann gibt es noch Signal und Threema. Ich kann auch gerne mal auf die einzelnen eingehen, erstmal auf Telegram.
Ja.
Das ist halt in den letzten 1-2 Jahren natürlich immer wieder auch in den Medien genannt worden. Das hat natürlich keine so eine Struktur wie bei Facebook. Das heißt, da gibt es zwar ein Unternehmen dahinter, das wurde von Russen gegründet, dann ist es mittlerweile in Dubai ansässig, die Daten liegen verteilt in der Welt, in verschiedenen Ländern, die legen da auch Wert drauf, dass man, dass da kein Zugriff von, sag ich mal, Strafverfolgungsbehörden entstehen kann. Hat natürlich auch den Nachteil, dass dort eben diese offenen Message, also diese offenen Kanäle, einfach auch nicht kontrolliert werden. Das ist ja jetzt auch gerade durch extremistische, sag ich mal, Gruppen, kann das halt genutzt werden, weil da einfach keiner löschen kann. Das hat natürlich durchaus auch Vorteile, wenn man natürlich gegen Zensur in Ländern vorgehen möchte, aber selbst in Russland wurde das ja auch zum Teil auch schon eingeschränkt. Also man ist da auch nicht sicher davon. Und in Deutschland wurden auch schon so Kanäle durch das BKA und so weiter auch abgehört und so weiter. Also es ist gar nicht so, dass das dann komplett Ende zu Ende verschlüsselt ist, sondern man muss auch bei Telegram schon auch auf seine verschlüsselte Kommunikation achten.
Ganz kurz, werden denn bei WhatsApp Chats gelöscht, also kontrolliert quasi?
Also das ist ja auch der große Schritt, der durchaus auch gelobt wurde, dass WhatsApp seit, ich glaube, 2015 auch Ende zu Ende verschlüsselt hat. Das war am Anfang gar nicht so der Fall. Das heißt, die Nachrichten wurden dann übertragen, aber man konnte sie oder hätte sie mitlesen können. Jetzt ist also schon so, dass man Ende zu Ende verschlüsselt hat. Das heißt, ich schreibe eine Nachricht und die andere Person, also bekommt die, aber es kann eigentlich keiner dazwischen die Nachricht entschlüsseln. Auf den Servern von WhatsApp werden, wie gesagt, keine Inhaltsdaten irgendwie ausgewertet.
Ja.
Aber grundsätzlich lässt sich wohl auch das mitlesen. Natürlich die Strafverfolgung, das BKA und so weiter und auch die Verfassungsschutz, die wollen natürlich alle gerne auch mitlesen. Ne? Aber dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel irgendwie den Staatstrojaner, der immer wieder im Gespräch ist. Aber das BKA findet auch andere Wege schon, an die Inhalte zu kommen. Weitestgehend geht es aber gar nicht mehr um Inhalte, sondern auch um die Metadaten. Also wann schreibe ich mit wem, welches Unternehmen hat mit mir Kontakt aufgenommen. Das ist dann halt viel interessanter als irgendwelche Texte, die da drinnen stehen.
Ganz kurz, diese Abfrage von Metadaten, das ist beides bei Telegram und bei WhatsApp ziemlich easy möglich oder schwieriger?
Na, grundsätzlich werden immer wieder Daten auch gespeichert. Es werden bei Telegram durchaus auch Metadaten verschlüsselt gespeichert, auf den Servern, wie gesagt, auch. Und aber kontrollieren kann das keiner, weil die Server-Software ist dort auch nicht einsehbar. Also das ist ja immer auch so ein Merkmal, wenn so Sicherheitssoftware eben ihre Quelltexte soweit veröffentlicht und nachweisbar das auch unter diesen, diese Software auch betreibt. Das lässt sich bei WhatsApp, bei Telegram und so auch nicht nachvollziehen. Bei Signal und auch Threema zum Teil. Also Signal ist ja sozusagen auch komplett quelloffen und Threema hat das auch im letzten Jahr angefangen, sodass man auch die IT-Sicherheitsexpertinnen dann auch kontrollieren können, dass das, was wir auf unseren Smartphones haben, dann auch die Software ist, die angeboten wird.
Mhm. Würdest du jetzt sagen, es wäre besser, zu Signal oder Threema zu gehen?
Das muss man für sich und vielleicht durch sein Umfeld auch ein bisschen abwägen, was der beste Messenger ist. Den gibt es nicht, das kann man immer wieder auch sagen. Es wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Es gibt also große Vorteile bei Signal und Threema. Es gibt ja dann danach auch noch ganz andere Messenger. Ich glaube, auf die können wir gar nicht alle eingehen. Ich will mal kurz sagen, es gibt also die zentralen Messenger wie WhatsApp, Telegram und Signal. Die brauchen immer eine Serverinfrastruktur, die durch ein Unternehmen oder eine Institution betrieben wird. Und dann gibt es noch die dezentralen Messenger. Die haben den Vorteil, dass die sozusagen ja dann nicht durch ein Unternehmen gesteuert werden können, haben aber dann ganz andere Nachteile. Und Vorteil bei Signal oder Threema ist oder Signal sind natürlich Telekom, dass die natürlich dann auch entsprechend gepflegt werden und vor allem eine große Verbreitung finden. Also wenn man jetzt seine Freunde alle zu einem anderen Messenger mitnehmen möchte, wenn man von WhatsApp weg möchte, sollte man mit denen zuerst mal reden, was für sie in Frage kommt.
Ja, ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Telegram nicht sein muss, aber ich würde jetzt nicht sagen Signal oder Threema, sondern ich sage auch, beide sind interessant und ich nutze auch beide, aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, dann ganz viele sind jetzt mittlerweile auch auf Signal umgestiegen.
Ich muss
da noch mehr Überzeugungsarbeit leisten.
Vielleicht. Ja, ich würde noch mal ganz kurz fragen, kannst du noch mal zusammenfassen, weil mir schwirrt so ein bisschen der Kopf und ich kann mir vorstellen, wie einigen, die zuhören auch, warum macht Sinn, eventuell von WhatsApp oder auf jeden Fall von WhatsApp und Telegram eher wegzugehen auf die anderen?
Also bei WhatsApp ist eben, dass die, sag ich mal, die Politik von Facebook noch weiter zunehmen wird, dass die Änderungen durchsetzen, die einfach auch zu unserem Nachteil sein werden. Und man dort vor allem mit seinen Daten auch den Dienst betreibt und bezahlt. Ja, also es wird natürlich dann irgendwann auch mal vielleicht Werbung geben. Bei Telegram war Werbung schon lange im Gespräch mit den öffentlichen Kanälen. An sich spricht ja nichts dagegen, aber die müssen ja auch irgendwo sich refinanzieren und wollen dann auch schon unsere Endgeräte dazu nutzen, um die Werbung dafür zu optimieren. Bei Signal und Threema gibt es keine Werbung. Die Finanzierung ist natürlich da auch immer eine Frage. Signal ist, sage ich mal, spendenfinanziert durch auch amerikanische Organisationen. Threema ist ein Schweizer Unternehmen und wird zum einen durch die App im App Store für 4 € finanziert. Das heißt, man muss die App erstmal kaufen, um sowohl fürs iPhone als auch für Android. Und da gibt es auch dann noch Unternehmensangebote, sodass dann Unternehmen, die dann Threema einsetzen, das auch bezahlen. Also am Ende muss ja dann auf lange Sicht so eine App finanziert werden, wenn die dort betrieben wird. Und da sieht man eigentlich schon auch, wo man gerne vielleicht seine Daten hinterlassen möchte, wenn man weiß, wie das Geschäftsmodell funktioniert.
Ja. Okay, danke für die Zusammenfassung. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf die eingehen, die wir jetzt noch nicht angerissen haben. Dann gibt's ja nur noch solche Messenger wie Element, also Messenger-Dienste, die, glaube ich, jetzt nicht für die Otto-Normalverbraucherin oder den Verbraucher ausgelegt sind, sondern die noch mal ein bisschen krassere Sicherheitsbarrieren haben. Kannst du dazu ein Wort verlieren?
Na klar. Also die dezentralen Messenger laufen eben nicht nur bei einem Unternehmen, sondern sozusagen jeder könnte die Infrastruktur betreiben. Zum Beispiel unser Verein betreibt auch so einen Server für diese Messenger Element. Eigentlich heißt es Matrix.
Ja.
Das ist sozusagen dann das Netzwerk dahinter. Es gibt dann ganz viele Matrix-Server, in Deutschland vielleicht sogar schon so um die 100. Das heißt, man könnte sich auch einen beliebigen Matrix-Server suchen, sich dort registrieren. Dort liegen dann die Anmeldedaten, man muss denen natürlich vertrauen. Kann aber dann auch, das ist also der große Vorteil von diesen dezentralen Messengern, das funktioniert eigentlich auch wie bei E-Mail. Man, man hat dann einfach so ein föderiertes Netzwerk, das heißt, ich kann auch an die anderen Server die Nachrichten schreiben und die reden dann miteinander und tauschen dann eben auch verschlüsselt die Nachrichten aus. Das ist dann, also dieses Element, es ist jetzt ein Messenger, also für dieses Matrix-Netzwerk, da gibt es dann, wie gesagt, auch noch andere, die dann mit dem gleichen Protokoll reden. So, das ist jetzt eins. Es ist auch sehr aktuell beliebt, weil das auch teilweise von Behörden auch mal eingesetzt wird. Ursprünglich gibt es sogar noch den Messenger Jabber, J-A-B-B-E-R. Das ist schon recht lange auch, also wird schon eingesetzt, ist aber mittlerweile nicht mehr so berühmt und prominent, weil das irgendwie an Interesse verloren hat, obwohl der sehr gut funktioniert, eben auch komplett dezentral.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch Krypto-Messenger. Der Sinn von Krypto-Messenger ist ja nicht, dass wir uns da jetzt einfach so unterhalten. Den sollte man vielleicht auch dann nutzen, wenn vielleicht auch eben man wirklich auch verschlüsselt mit anderen kommunizieren muss, um vielleicht zum Beispiel auch Daten auszutauschen. Es ist für den Anwender am Ende dann auch sehr schwer, weil man ja auch Abstriche machen muss in der, sag ich mal, in dem Komfort, ne? Also
das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht verweisen wir an dieser Stelle auf einen Artikel von Mike Kuketz, den er auf seinem Blog geschrieben hat, über datenschutzfreundliche und sichere WhatsApp-Alternativen. Wen dieses Thema Matrix und so weiter noch mehr interessiert. Lass uns so ein bisschen bei den Sachen bleiben, die für Erfurterinnen und Erfurter relevant sind. Und ich würde jetzt, nachdem wir über Messenger gesprochen haben, nochmal kurz über Apps sprechen, die in diesem Pandemie-Alltag auch immer wieder im Munde sind. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass die Luca-App, also die Lizenz für die Luca-App für die Stadt Erfurt oder von der Stadt Erfurt nicht gekauft wurde, was, glaube ich, viele DatenschützerInnen freut. Jetzt die Frage aber zu der Corona-Warn-App. Da hört man jetzt, dass die auch immer mehr kann. Also die kann zum Beispiel Testergebnisse aufnehmen und die soll auch bei Veranstaltungen helfen können. Kannst du dazu nochmal was sagen, was die Corona-Warn-App jetzt besser kann als noch vor einem Jahr?
Ja, also vor einem Jahr war die ja noch nicht ganz auf dem Markt.
Oder halb
im Sommer so. Ja. Genau. Und am Anfang war auch schon zu sagen, okay, es wird eine sehr wichtige App und die kann auch weiterentwickelt werden. Ist aber erst in diesem Jahr richtig, also Anfang des Jahres wieder wichtig geworden. Nicht nur, weil die Luca-App so prominent thematisiert wurde, sondern auch, weil, sag ich mal, dieses ganze, wir wollen jetzt wieder Veranstaltungen machen und wir müssen uns da auch registrieren. Ne? Also wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, hat man ja üblicherweise dann seine Kontaktdaten auf so einen Zettel ausgefüllt oder es gab bisher auch schon andere Apps, die das konnten. Wichtig ist, dass im Fall eben von einer festgestellten Infektion, zum Beispiel das Gesundheitsamt dann das Tracing, Contact Tracing oder eben Kontaktnachverfolgung machen kann.
Das
muss nicht mit dem...
Ja, ja? Das geht bei der Luca-App.
Das ist eigentlich Ziel der Luca-App und wichtig ist eben, dass das Gesundheitsamt dann irgendwie die anderen Teilnehmenden feststellen kann.
Ja.
Das muss aber nicht eben zentral wie bei der Luca-App laufen, sondern das kann auch dezentral wie bei der Corona-Warn-App laufen. Da kriegt das Gesundheitsamt gar nicht so direkt die Daten, sondern die Warn-App sozusagen informiert mich, dass ich bin jetzt auf einer Veranstaltung gewesen und dort wurde festgestellt, jemand hat sich infiziert und vielleicht lässt du dich mal prüfen. Das hat ja bisher über dieses Bluetooth-Tracking funktioniert. Also wenn ich neben einer Person stehe und die dann später positiv getestet wurde und ich bekomme dann im Prinzip die Nachricht, dann hat bei mir das auf dem Telefon angezeigt, Warnung oder eben vielleicht rot oder so, ne? Das wurde dann auch erklärt. So, und jetzt mit der neuen Funktion checke ich sozusagen entweder auch automatisch in so einer Veranstaltung ein oder man kann sogar auch mit einem QR-Code sagen, ich bin jetzt hier in dieser Location oder in diesem Restaurant und so weiter. Und sobald dann doch was festgestellt würde, ist es eben wie eine gemeinsame Veranstaltung, die dann in der App festgestellt wird. Und dann kann darüber auch eben so eine Nachricht verteilt werden. Das Gesundheitsamt bekommt von mir keine Daten über die App. Also es gibt da keinen Namen oder so. Ich muss mich dann selber melden und sagen, die App hat jetzt gesagt, ich bin eventuell infiziert oder habe Kontakt zu einer Person gehabt und muss dann auch selber entscheiden, was ich draus mache.
Noch eine Frage dazu. Die Netzaktivistin und Bundestagsabgeordnete Anke, jetzt habe ich ihren Namen durcheinander gebracht.
Domscheit-Berg.
Danke. Domscheit-Berg hat gesagt, die Corona-Warn-App ist in diesem Sinne super, denn sie ist unfassbar schnell. Das heißt, man bekommt sehr schnell Bescheid, dass man mit jemandem auf einer Veranstaltung war, der oder die positiv getestet worden ist. Was hältst du jetzt von dem Update der CWA, der Corona-Warn-App? So als Abschlussfrage jetzt zu diesem Thema.
Ja, also das, genau, es ist es war dringend notwendig, dass diese App auch noch verbessert wird. Soweit ich weiß, sind 26 Millionen Downloads in den App-Stores schon gewesen. Das heißt, vermutlich haben das auch vielleicht um die 20 Millionen immer noch installiert. Das heißt, die App ist verbreitet in ganz Deutschland. Wir müssen also nicht noch eine zweite App oder noch ganz andere Apps verbreiten lassen. Aber grundsätzlich, die App wurde mit Steuergeldern finanziert. Über 20 Millionen oder noch mehr Geld wurde auch in die Entwicklung und in Betrieb Betrieb der App gesteckt. Warum sollte man die nicht dann auch dahingehend ausbauen? Hm. Und wichtig ist auch, dass diese Zweckbindung halt ist. Also wenn, sag ich mal, die Pandemie vielleicht Ende des Jahres, nächstes Jahr vorbei ist, dann hat die App ihren Zweck erfüllt und die hat nicht noch andere Funktionen, wie vielleicht Ticketverkäufe oder sowas zum Beispiel. Das heißt, danach können wir die App dann löschen und unsere Daten sind nirgendwo nochmal gespeichert. Also die hat sehr viele Vorteile und die wurde auch durchaus aus gutem Grund so gelobt und wichtig war eben, dass sie sich verbessert hat jetzt.
Also hier auch nochmal der Hinweis, je mehr Leute sie nutzen, desto effektiver wird sie. Zum Abschluss unseres Gesprächs, weil wir jetzt schon so viel gesprochen haben, noch eine Frage, die an euch als Verein geht. Wie arbeitet ihr gerade? Wann könnt ihr auch so ein bisschen mehr wieder zusammenkommen? Wie ist die Aussicht auf die nächsten Monate?
Ja, also wir haben uns natürlich auch schon im letzten Jahr im November entschieden, unseren Raum, soweit auch unsere Werkstätten zu schließen. Und da sind nur noch mal Einzelne bei uns vor Ort gewesen, haben mal ein bisschen nachgeschaut. Wir wissen auch noch nicht, ob wir jetzt im Mai oder im Juni schon anfangen, wieder zu öffnen. Wir werden auch unsere, eben vielleicht auch über Corona-Warn-App zu sagen, dass wir da die Kontakte auch dann notieren. Aber eben auch bisher findet das halt eigentlich auch alles online statt, was wir so uns austauschen. Aber unsere Mitglieder wollen gern auch wieder sich mal sehen und vielleicht eben mit, sag ich mal, den Maßnahmen, die wir auch sonst so schon gemacht haben, dass wir uns eben langsam rannähern wieder.
Dann hoffe ich, dass ihr das genauso könnt wie alle anderen Menschen bald wieder. Das war Stefan Jauch vom Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt. Wir haben gesprochen über WhatsApp und andere Messenger-Alternativen und dann am Ende jetzt noch gesprochen über die Corona-Warn-App und was sie seit Neuem kann, was sie vielleicht leisten soll. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und die Expertise heute.
Bitte sehr.
Und danke auch. Einen schönen Feiertag noch.
Ja, euch auch, ne?